Aufgabe 1, nicht? Also Aufgabe 1 ist, naja, keine Spezifikationsübung, sondern eine Übung in der Semantik. Ja, also ja, dass das mit den sich Prozesse ausdenken, das haben wir eben, also hier jetzt gemacht, nicht? Das heißt, also jetzt heute kommen dann die formalen Regeln der Semantik dran. Das ist das Einzige, was wir heute auf dem Programm haben. Und die verwendet man eben, um diese Aufgabe 1 hier zu lösen, oder also, recht betrachtet, um eigentlich alle Aufgaben auf diesem Zettel zu lösen. Und in Aufgabe 1 geht es also um was Wohlbekanntes, nämlich eben Mutual Exclusion Protokolle, also jedenfalls für Informatiker Wohlbekanntes. Ist Ihnen so jeweils klar, was das ist? Okay. Ja, und zwar ist das in einer richtigen und einer falschen Variante, nicht? Also man kann solche Protokolle falsch machen. Das ist eins der Hauptanwendungsgebiete von Prozessalgebra, eben nachzurechnen, dass Protokolle korrekt sind oder eben auch mal herauszufinden, dass sie nicht korrekt sind, einschließlich zum Beispiel so Security-Protokollen. Ja, in diesem Fall nicht viel mit Passwörtern oder sowas, also einfach nur gegenseitiger Ausschluss beim Betreten eines kritischen Abschnitts, nicht? Man sieht hier den User-Prozess, der hat eben einen kritischen Abschnitt, in dem man nichts macht, außer wieder rein, also rein und wieder rauszugehen, nicht? Das ist dieses Enter und Exit, was wir da in der Mitte sehen. Er setzt dann eine Semaphore, bevor er reingeht oder akquiriert die, wie man so schön sagt, und lässt sie wieder frei, nachdem er wieder rausgegangen ist. Beziehungsweise im fehlerhaften Protokoll lässt er die Semaphore schon wieder frei, bevor er rausgeht. Und ja, da soll man dann eben schlicht und einfach mal die Semantik ausrechnen für. Und zwar für jeweils über diesen beiden Grunddefinitionen User und Semaphore definierten Prozessen, also einmal Mutex 1, der ist natürlich so ein bisschen trivial, ja, also weil es da nichts auszuschließen gibt. Es gibt keinen konkurrierenden Prozess, sondern es gibt nur einen Benutzerprozess, damit man nur mal einfach sieht, wie das elementar funktioniert mit dieser Kommunikation zwischen User-Prozess und Semaphore. Wichtig dabei, dass da eben der Zugang zur Semaphore nach außen versteckt wird, nicht? Und dann, dass das beeinflusst eben die Übergänge, die da in diesem Prozess stattfinden können, nicht? Also ja, sollte man vielleicht auch mal einen Kommentar zu verlieren, auch wenn das nicht hier steht, was das bewirkt, ja. Also zum Beispiel, na gut, das könnte man direkt als Frage dazufügen, habe ich jetzt nicht, was denn eigentlich passieren würde, wenn man die nicht verstecken würde, P und V. Ist schon klar, nicht? Ja, haben wir ja hier taktisch auch durchexerziert. Ja, und dann kommt eben der Ernstfall, nicht? Das ist Mutex 2, wo es eben einen konkurrierenden Prozess gibt, der ebenfalls in den kritischen Abschnitt will. Und da soll ebenfalls dann die Semantik für ausgerechnet werden. Und nachdem man das gemacht hat, soll man argumentieren, also man kann nicht wirklich sagen, beweisen, weil ich ja nicht formuliert habe, was es, also nicht formal eben formuliert habe, was es heißt, dass das Mutex-Problem gelöst wird. Also da soll man eben also anhand dieser formalen Semantik, die man unter zweitens aufgeschrieben hat, sagen, warum also jetzt da das Mutex-Problem gelöst wird. Ja, und dann kommt das Ganze nochmal auf einen zu und muss man eben den User da austauschen und nochmal die Semantik ausrechnen und dann feststellen, dass da das Mutex-Problem nicht gelöst wird. So, nicht? Das ist also einfach eine, ja, also sagen wir mal getrost, also eher triviale Übung darin, eben diese Semantik mal wirklich auszurechnen, damit man diese Regeln mal ins Gefühl kriegt. Die Sie ja noch gar nicht kennen, kommt eben gleich. Ja, dann Aufgabe 2 ist was, das haben wir hier praktisch schon diskutiert. Das soll dann eben einmal formal durchbewiesen werden, eben die Tatsache, dass wir ja schon so per Augenschein offenbar in der Lage sind, Parallelität eigentlich rauszukodieren. Aber, naja gut, also das mit dem Rauskodieren kommt erst in Aufgabe 3, nicht? Also hier sehen wir jedenfalls, dass also man mittels Parallelität mit relativ kurzen Ausdrücken relativ große LTS darstellen kann. Nicht? Und konkret soll hier eben gesagt werden, wie groß das LTS, was da erzeugt wird, eigentlich ist. Relativ klar, was da als Lösung hinkommt, ja. Und das soll dann bewiesen werden per Induktion, einfach auch mal als Übung in Induktion und gleichzeitiger Anwendung von eben diesen Semantikregeln und Induktion, dass das dann auch wirklich eine korrekte Formel ist. So, das ist auch nicht so rasend schwer, gibt deswegen nur 5 Punkte. So, und dann kommt Aufgabe 3, die hat zwei Teile, die nicht so richtig schwer sind. Also Teil 1, das klingt zwar erstmal abenteuerlich, also man soll zu einem gegebenen LTS einen praktisch eine Prozessdefinition aufschreiben, die gerade dieses LTS beschreibt. Und zwar in einer restringierten Syntax, die eingangs eingeführt wird, ja, wo wir also in CCS fast alles verbieten, außer Präfix und endlichen Summen. Gut, und wir behalten halt, steht so explizit nicht da, Prozessdefinitionen, ja. Also ich kann also Prozessdefinitionen schreiben, wo auf der rechten Seite, jeweils nur, Präfix und endliche Summe steht. Das ist, naja, also an rekursiven Definitionen, dass das mehr oder weniger das, was wir bisher gesehen haben. Ja. Gut, ja, da muss man halt sich überlegen, wie man das konstruiert. Und dann soll man als nächstes folgern, dass man eben beliebige CCS-Prozessdefinitionen in diese einfache Teilsprache BPA übersetzen kann. Ja. Wohlgemerkt, nicht? Also wir haben keine Endlichkeitsrestriktionen an unsere Sprache, ja? Also wir können insbesondere unendlich viele Prozessnamen definieren, haben wir schon gemacht in Gestalt dieses Counters, nicht? Ja, und dann als letztes kommt eine Aufgabe, die erstmal einfach aussieht, die aber noch was beinhaltet. Da steht, was wir also dann über die Worst-Case-Größe dieser Prozessdefinition sagen können. Da sind also mehrere Quantoren drin, ja. Also die in schlechten Fällen mindestens benötigte Größe. Das heißt also, na, es gibt natürlich Fälle, in denen ich gar keinen Blow-up habe, wenn ich von CCS nach BPA übersetze. Also ein einfacher Fall dafür ist, dass ich von vornherein eine BPA-Spezifikation habe. Wenn ich die also dann trivialerweise nach BPA übersetze, ja, dann habe ich überhaupt keinen Blow-up. Gut. Das heißt also, wir suchen nach schlechten Fällen, ja. Und dann suchen wir aber umgekehrt nach der mindestens benötigten Größe. So, das heißt also, es könnte ja sein, dass wir einen CCS-Term in eine riesengroße BPA-Spezifikation übersetzen, aber das gar nicht nötig ist und man das in Wirklichkeit kleiner ausdrücken kann. So, jetzt hat man da also eine Kombination von Größenabschätzungen zwischen einerseits dem ursprünglichen CCS-Prozess oder der Prozessdefinition und dem LTS, was die erzeugt. Ja, wie schlimm kann das werden? Gemäß Aufgabe 2, steht ausdrücklich da, ne? Und dann hat man nach Aufgabenteil 1 hat man dann ja eine Übersetzung vom LTS in eine BPA, die also schätzungsweise zumindest mal die Größe des LTS nicht verkleinern wird, nicht? Da hat man jetzt also eine Übersetzung, die sich dann an der Stelle schlecht verhält, aber das heißt natürlich noch nichts, ja. Die könnte ja einfach doof gewählt sein, diese Übersetzung. Und dann soll also noch gezeigt werden, dass es auch nicht besser geht. So, das ist nun also dieses Achtung, was da in Klammern steht. Um zu zeigen, dass es auch nicht besser geht, muss man zeigen, eine obere Abschätzung für die Größe eines LTS, was von der BPA-Spezifikation spezifiziert wird.
Eher eine untere, oder?
Nee, eine obere. Weil ich dann nämlich umgekehrt, wenn ich eine untere Schranke für das LTS habe, was ich aus einer BPA-Spezifikation erzeuge, dann habe ich umgekehrt eine obere Schranke für die BPA-Spezifikation, die ich brauche, um LTS zu beschreiben. Ja? Also wenn ich zum Beispiel beweisen könnte, das LTS ist höchstens so groß, was weiß ich, wie dreimal die Größe des BPA, ja? Dann ist umgekehrt, wenn ich das LTS gegeben habe, die BPA-Spezifikation, die ich brauche, um das zu beschreiben, mindestens ein Drittel so groß wie das gegebene LTS. Ja, das heißt, ich habe damit eine untere Abschätzung für die BPA-Spezifikation, die ich mindestens brauche, um LTS zu beschreiben. So, ne, dann die muss man sich ausdenken und herleiten. Und diese Herleitung, gut, die ist, wenn man das Prinzip mal kapiert hat und dann die richtige Abschätzung geraten hat, ist die auch nicht schwer, aber sie verlangt eben Induktion über Herleitung. So, das kann ich jetzt noch nicht wesentlich genauer elucidieren, weil ja noch kein Begriff davon da ist, was diese Herleitungen sind. Das müssen wir also gleich machen. So, was ich eben eingefügt habe an dieser Stelle, ist eine Fußnote, damit ich also keine für mich zu peinlichen Sachen hier online stelle. Nicht? Das habe ich also irgendwann zu Hause auf dem Sofa jetzt geschrieben. Das fiel mir spontan so ein, dass man sowas ja machen könnte. Also man soll dann doch lieber Aufgaben anderswo klauen. Nicht? Also die Mutex-Aufgabe, die ist zum Beispiel von Aceto et al. Einfach geklaut, nicht? So fürchterlich sinnig ist das zunächst mal nicht, wie es gestellt ist, weil wir gleich sehen werden, dass also das LTS, was wir aus einem CCS-Term kriegen, noch wesentlich schlimmer aussehen kann als das, was wir da in Aufgabe 2 ausrechnen. Es macht trotzdem noch weiterhin Sinn, weil wir in Aufgabe 2 ja fürchterlich wenig von der CCS-Syntax sogar nur brauchen. Wir haben im Grunde hier Definitionen, die in BPA sind, beziehungsweise sogar noch unterhalb von BPA, die verwenden nur Präfixing, in den rekursiven Anteilen. Nicht? Und wir verwenden hinterher einen Prozess, den man sich eben als so eine nicht-rekursive zusätzliche Definition vorstellen kann, also einen frischen Namen für dieses Ding, was da n-mal dieses Q nebeneinander stellt. Nicht? Da haben wir dann Mehrsprachmächtigkeit, also können zum Beispiel in diesem Fall den Paralleloperator verwenden. Das war es auch schon, mehr tun wir gar nicht. Nicht? Und man sieht, dass also ein ziemlich katastrophaler Blow-up auch schon in diesem einfachen Setting passiert. Wir sehen also, dass wenn man dieses einfache Setting verlässt und noch mehr Rekursion zulässt, dass also noch viel, viel schlimmere Dinge passieren. Gut, ja, so, ich denke mal, ja, wir fangen einfach dann jetzt mal an. Was hilft? Dafür wird es ja aufgenommen.
Lohnt sich wenigstens.
Dann lohnt sich das mit der Aufnahme. Okay. Ja, es passt insofern gut, dass ich heute also echt auch nicht allzu viel vorhabe. Also, wir entsinnen uns. Wir wollten die Semantik von CCS definieren in Begriffen von sogenannten Label Transition Systems, nicht die. Die sahen so aus, nicht? Das waren so Tripel, bestehend aus einem Zustandsraum, einer Menge von Aktionen und für jede Aktion einer Zustandsübergangsrelation für diese Aktion. Ja, und gut, das entspricht offensichtlich dem, was wir uns intuitiv so vorgestellt haben. Und jetzt müssen wir noch wirklich formal definieren, wie wir halt aus so einer Prozessdefinition tatsächlich so ein Label Transition System generieren. Also das ist jetzt das Kapitel, das jetzt kommt, nicht die Semantik von CCS. So, definieren wir erstmal vorab, wo wir eigentlich hinwollen. So, wir haben ja die Syntax von CCS, die haben wir ja jetzt schon präzise definiert. Nicht? Wir haben gesagt, okay, es gibt eine Grammatik für Prozesstermine. Und eine Prozessdefinition ist dann einfach so eine Serie von Gleichungen, die also einer Anzahl von Prozessnamen jeweils eine Definition zuordnet. Das heißt, wir hatten dieses K0, nicht? K0 ist also die Menge der Prozessnamen, die wir definieren. Und def war diese Abbildung von Prozessnamen auf ihre definierenden Termen. So, die Frage ist, was kommt also als semantisches Objekt raus, als Semantik von diesem Ding? So, also, die Semantik von diesem Ding ist zunächst mal ein Label Transition System. Bestehend eben aus den gehabten Daten. Gut. Und zusätzlich, damit wissen wir ja eigentlich noch nicht, was diese Prozessnamen bedeuten. Ja, also die gesamte Definition, ja, die hat jetzt irgendwie hier eine Semantik. Okay, das kann man so hinnehmen, nicht? Das ist halt das Bild, was wir immer malen. Aber wir wollen eigentlich auch wissen, wo wir diese Prozessnamen, die wir definieren, da in diesem LTS wiederfinden. Das heißt, wir haben noch eine Abbildung, die nennen wir Kappa. Und die geht von K0 in diesen Zustandsraum. Nicht? Das heißt, die sagt uns, welche Zustände in diesem Zustandsraum unseres LTS sind jetzt die Bedeutung welches Prozessnamens. Gut, hatten wir im Wesentlichen auch immer so gemacht, indem wir die Prozessnamen schlicht und einfach hier an den Graphen mit dran geschrieben hatten. Nicht? Das war das Kappa. Okay. Das ist das, was uns eigentlich interessiert. Jetzt kommt schon der technische Teil. Ich mache mal hier also so eine gewählte Linie, obwohl der Satz jetzt noch weitergeht. Dieser Zustandsraum, jetzt kommt schon der technische Teil der Konstruktion, ja, also wie kommen wir ran an dieses LTS? So, und die Konstruktion ist also die, dass dieses Q tatsächlich eine bestimmte Teilmenge der Prozessterme über K0 ist. Das heißt also, wir bauen praktisch unser Label Transition System, wie man im Jargon sagt, aus syntaktischem Material. Das heißt, wir nehmen uns Terme, malen die irgendwie dahin und malen Pfeile dazwischen. So. So, nämlich die von Kappa von K0 aus erreichbaren Zustände. Was ist das hier? Naja, Kappa von K0 ist das Bild von Kappa. Ja. Mit anderen Worten, die benannten Zustände in diesem LTS, die sind unsere Ausgangszustände und alles, was wir von denen aus erreichen können, das nehmen wir mit in unser LTS rein. Was nicht erreichbar ist, fliegt raus. So, erreichbare Zustände in dieser Menge der Prozessnamen über K0. So. Aha, das heißt also, irgendwie haben wir offenbar ein LTS schon gegeben, in Anführungsstrichen, auf diesen Prozesstermen, den Prozesstermen über K0. Und dieses Ding, das ist eben induktiv definiert durch Regeln, also, ja. Nicht? Also diese Familie von Relationen. Die ist also induktiv definiert. Durch Regeln folgender Form, oder ja, so, eigentlich hat jede Regel diese Form, ja? Eine Regel hat Prämissen. In der Regel hat Prämissen, das sind also Dinge, die ich gewissermaßen schon hergeleitet haben muss in irgendeiner Form, um die Regel anzuwenden. Und sie hat eine Konklusion, das ist das, was ich als nächstes herleiten darf, wenn ich die Prämissen schon hergeleitet habe. So, nicht? Dann schreiben wir das mal hin. So, nicht? Also, wenn ich die Prämissen hergeleitet habe, dann darf ich die Konklusion herleiten. So, dann gibt es natürlich den Fall, dass ich keine Prämissen habe. Ja, also es gibt unterschiedlich viele Prämissen, eventuell keine. Und in dem Falle nennt man die Konklusion ein Axiom. Nicht? Das kann ich dann eben herleiten, ohne vorher irgendwas hergeleitet zu haben. Ja, gut, das ist also das Grundprinzip. Ja, jetzt können wir uns anschauen, wie das eben konkret im Falle der CCS-Semantik aussieht. Fangen wir mal an mit den Axiomen. Gibt dann immer Namen, also dieses hier heißt Act wie Action. Das sagt mir halt, wie verhält sich ein Action-Prefixing. Nicht? Also wenn ich einen Prozess der Form Alpha.p habe, dann kann der per Alpha zu p evolvieren. Und das war an Axiomen auch schon alles. So, alles andere sind Regeln. Also ich habe einmal eine Regel für Summen. Nicht? Wir erinnern uns, wenn man in dem Beispiel gerne mit 0 und binären Plus arbeitet, hat man in Wirklichkeit in der formalen Syntax eine ja, indizierte Summe, also eine große Summe beliebiger Breite, wenn man so will. Und man hat also für jeden Index aus dem Summationsbereich groß i hat man eine Regel. Das hier nennt man übrigens eine Seitenbedingung, nicht? Das ist also eine Nebenbedingung an die syntaktische Gestalt der Dinge, die da in der Regel auftauchen, die selbst nicht im Formalismus ausgedrückt wird. Nicht? Also J-Element i ist ja jetzt kein kein solches Statement, das wir hier im Kalkül haben. Nicht? Die Statements sind alle von der Form, irgendwas macht einen Übergang von A nach B. So. Mal jetzt mal so ein bisschen bottom-up. Wir stellen uns also vor, wir hätten so einen Summenterm gegeben, Summe über alle i von Termen pi. Ja. Die Frage ist, was kann so ein Ding für einen Übergang machen? Nun, es kann sich ja einen dieser Summanden aussuchen und sich so verhalten wie der. Mit anderen Worten, wenn jetzt pj einen Übergang nach p' macht, sagen wir mal, dann kann der Summenterm das auch. Nicht? Der kann sich also aussuchen, wie sich PJ zu verhalten und dann eben diesen Schritt machen, den PJ macht. Und dann wirklich an derselben Stelle ankommen. Nicht? Also ein Fehler, auf dem man leicht verfällt, ist also hier die Summe zu behalten. Ja, das passiert nicht. Ja, die Summe ist in dem Moment tot. Die Auswahl ist passiert, wie welcher von diesen Summanden man sich jetzt verhält. Vielleicht hat man sich eben dann in dem Moment hier J ausgesucht und ist bei P'.
Ja, P' könnte wieder eine Summe sein.
Könnte wieder eine Summe sein, aber dann vermutlich eine gänzlich andere. Nicht?
Ja. Ja.
So. Das war das. Dann. So, dann gibt es eine Regelung fürs Relabeling. Also da habe ich jetzt gegeben einen Prozess P und eine Umbenennung F. So, was das Ding für Schritte machen kann, das hängt offensichtlich davon ab, was ursprünglich das P für Schritte machen konnte. Ja, so, sagen wir mal, das P konnte mit Alpha einen Übergang nach P' machen. Nun, in dem Fall macht P relabelt nach F einen Übergang unter F Alpha. Und landet dann in P' allerdings wieder mit dieser Umbenennung. Nicht? Die Umbenennung wird also behalten. Nicht? Also es wird nicht nur der erste Schritt umbenannt, sondern auch alle folgenden Label werden durch das F umbenannt. Also die Umbenennung wird immer weiter durch die Entwicklung geschleift. So. Ja, und dann kommt noch eine ebenfalls recht einfache Regel für Prozessdefinitionen. Nicht, wenn ich so einen Prozessnamen habe, K, denn aus dem K0 ist, nicht, also ich schreibe mal zu. Ja, was für Übergänge kann der machen? Nun, das K hat ja eine Definition. Nicht? Also eine rechte Seite der Definition, das ist ein Prozessterm P. So, und K macht natürlich, wenn es dann schon als gleich P definiert ist, dann dieselben Übergänge hoffentlich wie P. Das heißt, wenn also P einen Übergang mit Alpha nach P' macht, dann macht K den auch. So. Dann.
Wieso, ja. Wieso macht man da jetzt einen Übergang zu P'? Könnte man nicht auch sowas machen wie den Übergang zu einem K', was als Definition von K' P' hat? Also ich finde es halt ein bisschen komisch, dass wir da unten das dann so mixen, dass wir sagen, okay, wir können jetzt quasi diese Ks mit den Ps quasi wild durchtauschen, wenn wir diese Übergänge definieren, aber es auf der rechten Seite dann so beschränken irgendwie.
Ja, das hat einen interessanten Effekt, das ist schon richtig. Ich überlege, ob mir da gerade mal ein Beispiel zu einfällt, wo man dann den Unterschied sieht. Ja, also wenn wir zum Beispiel sowas hier haben, nicht? Wie wollte ich das machen? Ja. Irgendwie sowas vielleicht, ja? Nicht? Dann habe ich also hier eine Definition von K, die ist gar nicht weiter rekursiv. So, und dann habe ich eine Definition von L, die zufällig genau das definiert, was da drunter ist. So, wir haben schon alles beisammen, um auszurechnen, was da rauskommt. Ja, also ich mal also es sind alle relevanten Terme, kann ich ja mal hinmalen. Ich habe also L hier und zum Beispiel K. Und dann habe ich hier den hier. Und dann habe ich, glaube ich, nur noch die 0. Ne? So, das sind also im Wesentlichen alle Dinge, die da relevant werden. Gut, ne? Hier weiß ich, das Ding kann also mit B und mit C jeweils einen Schritt dahin machen. Nicht? Das kann man schnell ausrechnen. So, und nun weiß ich, L ist das Tier hier. Also macht L ebenfalls diesen Übergang. Und ich weiß, K ja, müssen wir noch, achso, den müssen wir noch hinschreiben hier. So, der hier macht einen Übergang dahin. Einen A-Übergang. Achso, und L macht natürlich 2, nicht? Also B und C, so. Ja, und weil das hier die Definition von K ist, macht K dahin einen Übergang. So. Und das war's. Also ich habe keine Regel, die mir sagt, dass K einen Übergang nach L macht. Könnte man, würde nichts schaden, macht es aber unnötig kompliziert. Das ist also so ein bisschen Occam's Razor, den man hier anwendet. Ja? Also ich müsste eine extra Regel haben, die mir das erlaubt und ich brauche das nicht, also lasse ich es. Ja? Nicht? Also die Frage ist, was würde sich ändern, wenn ich also hier noch diesen Übergang einführen würde? Ja? Also hier im Moment, das ist A, der also hier mit A nach L geht. Die Antwort lautet, das System, was da rauskommt, ist verhaltensgleich zu dem, was wir vorher hatten. Warum? Weil ich L vom Verhalten her im Wesentlichen nicht von dem Term hier unterscheiden kann. So, und das muss man natürlich irgendwann mal formal definieren, was das heißt. Kommt auch noch, das ist dann gleich ab Montag, nicht? Der Inhalt des nächsten Kapitels. Nicht? Aber im Moment, also man sieht es natürlich so erstmal mit bloßem Auge. Nicht? Also sowohl L als auch B.0 plus C.0 können eben beide einen B-Übergang und einen C-Übergang nach 0 machen. Das war's. Das kann ich also gar nicht unterscheiden. Sprich, dass diesen Übergang hier noch dazuzufügen, trägt zum Verhalten von K im Grunde nichts mehr bei. Ne?
Was ist, wenn ich jetzt in der Definition von K gleich drinstehen habe, A.L?
Das ist was anderes. Also wenn ich das jetzt anders geschrieben hätte, ja, ne, das ist sicher. Das hat man dann also eine... Wenn ich also hier K' nehmen wir mal, ja. Wenn ich K' gleich A.L außerdem definiere, dann hätte ich hier noch einen Knoten K'. Und ich hätte hier einen, der heißt A.L. Okay, nicht? Dann hätte ich also von A.L aus einen Übergang mit A nach L. Und dementsprechend von K' aus auch. Und nicht selbstverständlich verhalten sich K und K' völlig gleich. Nicht, sind aber trotzdem erstmal zwei verschiedene Knoten in dem Graphen.
Okay.
So.
Ja? K0 ist doch jetzt, also im einfachen Fall ist K0 besteht doch dann aus K und L.
Richtig.
Dann ist ja aber der Zustand rechts nicht von Kappa von K0 aus erreichbar, oder? Wenn wir ihn als unterschiedlich zu K betrachten.
Welcher jetzt? Dieser hier.
Der, ja.
Ja, der, genau, der würde anschließend wieder rausfliegen, das stimmt. Der ist nicht erreichbar, das heißt also, ja, genau, also wenn wir jetzt bunte Kreide hätten, müssten wir anfangen.
Das ist ein echtes Makro.
Also in H6, ich kann ja in H6 gehen und welche klauen eigentlich. In H6 gibt es bunte Kreide. Es ist, also ich habe mal von irgendwem gehört, das sei nicht erlaubt, weil man Vandalismus befürchtet. Ich weiß nicht, warum man mit bunter Kreide mehr Vandalismus begehen kann als mit weißer, aber egal. So, in der Tat, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ja, jetzt auch in diesem, ja, erweiterten Setup, nicht, da haben wir also hier, das ist Kappa von K0 und der erreichbare Teil ist dann dieser hier, ne? Cool. Also der da fliegt raus, nicht? Und der da fliegt raus. So. Ja, guter Hinweis. Also, können wir hier mal wischen. So, dann kommt als nächstes eine Regel für Restriktion. Da habe ich jetzt also hier so einen Term der Form P restringiert L. So, was der für Übergänge machen kann, das hängt dann offenbar wieder davon ab, was jetzt das P für Übergänge machen kann.
Wieso ist das jetzt ein Pfeil?
Oh, okay. Ja, nee, kein Fall. Reine Gewohnheit. Ja, so, kein Fall.
Hätte ja sein können, dass es was bedeutet. Man weiß es ja nie.
Nee, man weiß nie. So, also, das P macht, sagen wir mal, einen Übergang. Gut, irgendeinen Effekt muss er jetzt dieses Verstecken hier haben. Und der Witz ist, der wird geerbt. Nur dann, wenn Alpha und Alpha quer beide nicht versteckt werden. Nicht, das ist also, nicht, hatten wir diskutiert, also das Verstecken, das verbietet einfach nach außen sichtbare Aktionen, die versteckt sind. Nicht? Das heißt also, ich darf das Alpha noch machen, aber nur dann, wenn es nicht versteckt ist. Und rauskommt, ja, P' mit wieder derselben Restriktion, nicht? Also was einmal versteckt ist, bleibt versteckt. Dann. Dann kommen jetzt Regeln für Parallelkompositionen, die lesen sich kommen wie, ich muss gerade gestehen, ich weiß nicht, ob es Composition oder Communication heißt. Ich glaube, es heißt Communication. So, also. Einmal gibt es die Möglichkeit, ich ererbe einfach eine Transition von einer der beiden Komponenten. Also P macht einen Übergang nach P'. Und ich habe hier P parallel Q. Gut, dann kann ich sagen, ich mache ein Scheduling, wo also jetzt P drankommt. Das heißt, ich habe einen Alpha-Übergang, wo ich also hier P zu P' evolviert habe und Q unverändert bleibt, weil es nicht dran war. Und dann kann jeder raten, wie COM2 aussieht. Ne? So, und die interessante Regel ist dann die letzte, COM3. So, das ist jetzt der synchronisierte Übergang, wo also beide Seiten synchron einen Kommunikationsschritt machen. Ja, das heißt, sagen wir, P macht einen Alpha-Übergang nach P'. Und Q macht einen Alpha-Übergang nach Q'. Nicht ein Alpha, sondern Alpha quer. Danke, ein Alpha-Quer-Übergang nach Q'. Dann machen die also gemeinsam den Übergang und rauskommt P'Q'. Und das gilt als intern, das heißt also, der Label ist Tau, das ist also ein nicht beobachtbarer Übergang, Silent Transition. Jo, das war's. So, ab jetzt kommen nur noch Beispiele. Also, ja, das Problem ist, ich habe jetzt also zwei Tafeln, die ich nicht wischen darf. machen wir das hier dadurch. Also, unsere beliebte Kaffeemaschine, es ist ein Beispiel, das haben wir informell schon gesehen, das wollen wir jetzt nur formal verstehen. Nicht? Ich erinnere nochmal. Kaffeemaschine war gleich, Moment, was war das? Coin. Dieses hier und Computer Scientists war gleich Pubware. So. Und damit das überhaupt ins formale Rahmenwerk passt, muss das Ding noch einen Namen kriegen. Das hatten wir ja genannt, den Ivory Tower. Ne? So. Okay, auf geht's.
Kann CS überhaupt, also ich meine, bis CS zu diesem Coin querkommt, muss er ja schon einen Übergang machen.
Ja.
Aber das kann ich doch jetzt zum Beispiel nicht in dieser Schreibweise machen, dass ich sage, CMCS macht einen Übergang zu CMCS-Strich, oder? Nein, ich habe ja kein CS-Strich definiert.
Nee, das nicht. Also wir müssten erstmal anfangen, drauf los zu definieren. Es wird vielleicht ein bisschen viel Schreibarbeit so, wir können also vielleicht mal Namen vergeben hier, nicht? Das ist klar, wir können also diese, nicht? Also ist das hier CM1, nicht? Und das hier ist CS1 und CS. Also, ja, und hier an dieser Stelle, nicht? Da ist CS1 und hier ist CS2. Ob wir diese Namen aber noch vergeben, das ist also nur, wenn wir nicht in der Tafel so viel Schreibarbeit haben wollen. Wir können ja komplexe Prozesse dahin schreiben. Also CS macht einen Übergang unter PubQuery nach coinquer.coffeequer.cs. Ja?
Ja, okay.
Nicht? Also, oder eben kurz gesagt nach CS1, nicht?
Ja, okay. Ja, gut. Ja, stimmt, man könnte es dann komplett hinschreiben und dann.
Ja. Ja, klar, das ist.
Klar, das ginge, aber das ist natürlich nicht so hübsch.
Das ist dann, klar, wenn man es dann also als einen Graphen malen will nachher. Ich will aber im Moment keine Graphen malen, ja, ich will jetzt also mal hier diese Übergänge herleiten. Also die natürlich nachher einen Graphen ergeben, klar, die male ich dann in einen Graphen, aber zunächst mal möchte ich diese Regeln anwenden. Ja.
Zum Beispiel können wir sagen, dass wir wissen, dass CS mit PubQuery nach CS1 übergeht. Und damit wissen wir mit dem COM1, dass neben dem Punkt 2, dass mit der CMCS mit PubQuery nach CMCS1 übergeht. Mhm. Und jetzt wissen wir weiterhin mit dem Rest, oder? Ja, genau. Mit dem Rest, weil das PUB ist ja nicht darin enthalten, das PubQuery auch nicht, dass IT mit PubQuery nach, das wird unschön, CM CS1.
Ja, das können wir ja mal L nennen, dieses Ding, ne?
Ohne L.
Ja. Das ist jetzt streng genommen nicht mit in einer einzigen Regelanwendung zu erreichen, sondern in
zwei,
nämlich Res und.
Ja, ich habe es ja dann eben geschrieben, also Com2 und Res.
Nein, das, wo jetzt Res dran steht, das ist streng genommen, sind das zwei, ne? Ja, die eine ist nicht mehr an der Tafel, die ist da hinten.
Ach so.
Nee, hinter dem hier links, also die.
Ach so, richtig, das. Ja. Ach so, die Con, die braucht man noch.
Ja. Nicht Rest und Con. Also das ist hier so ein bisschen trivial, weil das IT ja so eine nicht rekursive Definition ist, nicht? Also Rest und Con können wir da weiter reinschreiben. So. Jo, das ist zum Beispiel also ein Übergang, den wir da haben. Das heißt also, offenbar müssen wir also nicht nach diesen Zustand mit dazufügen, den können wir erreichen, ja?
Okay, und zwar weiß ich, dass CS1 geht konkret nach CS2 und also wenn ich dann hier komme, 3 CS, dann haben wir hier das CM geht mit Coin nach CM1. Deswegen weiß ich, dass Moment, wir haben die Maschine zuerst. Ist mit Tau nach CS2 geht. Mhm. Und jetzt kann ich eben sagen, ich kann L auch ausschließen aus beiden, weil Tau ja auf keinen Fall da drin liegt. Mache ich halt auch wieder, obwohl ich habe jetzt den.
Nee, also jetzt haben wir gar keine Abkürzung mehr da,
genau,
die wir nehmen können.
Dann brauchen wir die Regel auch nicht an der Stelle.
Genau. Ja, da können wir einfach nur hinschreiben, was wir da rauskriegen, nicht? Also nur den Übergang, der am Ende kommt.
Genau, und dann haben wir eben hier, Moment, dann haben wir die CM1 die CS2 und dann kommen wir hier wieder, ja, okay, kann man gleich sagen, dann sind wir hier bei IT.
Ja. So, ja, nicht ist also immer die Frage, für welchen Teil man sich jetzt genau interessiert. Jetzt habe ich eben gesagt, dass die Semantik des Gesamtsystems besteht aus allem, was ich von IT und CM und CS aus erreiche. Also insbesondere würde jetzt also noch hier vorkommen, alles mögliche Zeugs, was also CM, CS1, CS2 und CM1 noch, nicht? Und CS. Nur die sind natürlich alle von diesem ursprünglichen IT aus nicht erreichbar. Nicht? Da habe ich jetzt nicht irgendwie eine Methode in der Hand zu markieren, welcher der ist, der mich eigentlich interessiert. Ja, also gut, dann sagen wir zwar informell, wir interessieren uns nur für den IT-Anteil und das, was da, von da aus erreichbar ist. Gut, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. Die Frage ist, kommt da noch was zu? Ich meine, die Tatsache alleine, dass wir so ein paar Übergänge herleiten können, die beweist ja gar nichts. Ja, also da könnten ja noch mehr da sein.
Das heißt, man muss jetzt irgendwie zeigen, dass das auch wirklich alles ist, was man machen kann.
Man muss zeigen, dass das auch wirklich alles ist. Ja. Und das muss man vor allem auch in der Aufgabe auf dem Zettel nachher machen, wo ja insbesondere zu zeigen ist, dass also keine fiesen Unfälle und Verletzungen unseres Mutex-Prinzips auftreten. Nicht? Und ich meine, wenn ich die einfach nur vorsichtigerweise nicht herleite, ja, dann beweist das natürlich gar nichts. Ich muss zeigen, dass ich die nicht herleiten kann, diese Übergänge.
Irgendwelche Übergänge mit dem Label Coffee oder Coin kann ich nicht haben. Also zumindest wenn ich das L ausschließe, halt, weil ich solche nur bekommen kann, wenn es nicht im L, wenn ich nicht im L drin bin. Dann Übergänge mit quer kann man halt auch nur den einen bekommen.
Ja, ja, nicht? So ist das, nicht? Also,
ja, das ist irgendwie, glaube ich, zu trivial. Also.
Naja, also es ist so im Prinzip einigermaßen korrekt, nicht? Und ich meine, wenn man jetzt irgendwie ein Paper schreibt, dann sagt man das so. Und also die Frage ist, woran liegt das denn also formal? Nee, formal liegt das daran, dass diese Regeln doch netterweise ziemlich syntaxgerichtet sind. Ja, also wenn ich wissen will, ob irgendein Prozess einen Übergang macht, dann muss ich natürlich gucken, wo finde ich ihn auf der linken Seite eines Übergangs in der Konklusion. Ja, und ich fange an mit IT. Okay, ich weiß also, das ist eine Restriktion. Ja, das heißt, wann immer ich einen Übergang zum Beispiel für IT herleiten will, muss ich, kann ich gar nicht anders, ja, als erstes diese Restriktionsregel anwenden. Ja. So, und da sehe ich also das, was eben argumentiert worden ist, also Übergänge, die ich machen kann, sind entweder silent, also tau, oder pub quer. Nicht? Was anderes steht mir nicht zur Verfügung. Die anderen sind ausgeschlossen. Ja, ich, also sobald ich einmal da so einen Schritt rückwärts mache, ja, also das nennt sich Backward Search, ja, sobald ich so einen Schritt aufwärts mache und mal gucke, welche Prämissen ich jetzt eigentlich beweisen muss, lande ich immer bei Sachen, wo also Alpha entweder pub quer oder tau ist. So. Ja, das heißt also, ich muss mir jetzt, dann bin ich das L los, ja, habe also jetzt was Allgemeineres, gut, muss also mir überlegen, ich habe eine Parallelkomposition, zum Beispiel diese hier, die anderen Fälle sind natürlich alle analog. Was kann ich dafür für Übergänge herleiten? Nun, ich muss mir diese beiden Regeln hier angucken, ja gut, diese drei Regeln streng genommen, ja. So, COM3 kommt, also wenn ich jetzt zum Beispiel PubQuer haben will, ich muss checken, welche PubQuer-Übergänge gibt es, und COM3 kommt dann nicht in Frage, weil das ja tau liefert. Also muss es einer von den anderen beiden gewesen sein. Also muss ich gucken, ob eben entweder CM oder CS eben diesen Pub-Quer-Übergang machen können. Ja, siehe da, CM kann es. Und dann kriege ich eben einen Übergang, den ich schon da stehen habe. Ja, oder ich gucke mir CS an, aber CS, naja gut, das CS ist eben Action-Prefixing und jedes Action-Prefixing macht nur genau einen Übergang. Ja, also ich kann für ein Action-Prefixing nie mehr als einen Übergang herleiten. So, nicht, das war so im Groben das Argument und nicht, damit sehe ich halt, ich bekomme jeweils für jeden dieser Zwischenschritte, die ich hier bekomme, immer nur einen Übergang. Das kann ich jeweils so argumentieren. Und dann bin ich ja wieder bei IT. Und dann habe ich also drei Zustände in der Hand, von denen ich zeigen kann, dass die keine anderen Übergänge machen, als die, die ich jetzt hergeleitet habe. Und ich habe ein System, was also ja schon abgeschlossen unter Übergängen ist. Ich muss nicht noch weitere jetzt analysieren. Ja? Also ich habe alle Nachfolger, die ich da jetzt also erzeugt habe, sind schon in meinem Dreier-System drin. Also was sein hätte sein können, wäre das, was ich hier noch was Neues rauskommt, dann hätte ich also das Neue natürlich auch noch wieder durchanalysieren müssen. Ja, sobald ich aber dann alles abgeschlossen habe, weiß ich, dass wenn ich überall alle Übergänge durchanalysiert habe, dass ich also da mein fertiges System stehen habe und nichts mehr dazu fügen muss. Gut. Okay, nicht? Das heißt also, wir haben, haben wir schon mal gesehen, nicht? Dieses was war das? CS. So, nicht? Das ist also das System, was da rauskommt. Okay. Ja. Noch ein Beispiel. Das mache ich. So, was kommt da raus?
Gar nichts.
Gar nichts.
Also wir haben einen Punkt, aber wir haben keine Pfeile, weil wir keinerlei mögliche Übergänge haben.
Ja, wie genau wissen wir, dass wir keine Übergänge haben?
Weil unsere Actmenge leer ist. Bis auf, also Tau hätten wir theoretisch, aber wir haben ja keine Möglichkeit, irgendein Alpha oder Alpha quer zu suchen, was ein Tau erstellt.
Also wenn es Übergänge gäbe, dann wahrscheinlich allenfalls Tau-Übergänge. Naja, aber wir können ja hingehen. Ja, also was passiert, wenn wir versuchen, für das Ding einen Übergang herzuleiten? Also für K jetzt natürlich.
Okay, was hätten wir für Regeln?
Also ich mache nochmal wieder vollständig. So, bitte sehr.
Also gut, Act könnte man probieren, das waren aber kein Prefix.
Nee, passt
wenn,
nicht.
Wenn wir genau. Con haben, dann haben wir okay, K würde einen Übergang Alpha nach P' machen, da fehlt uns allerdings das, was K definiert, irgendeinen Übergang Alpha macht, also haben wir also auch nichts.
Ja, Moment, Vorsicht. Also das ist jetzt offenbar die einzige Regel, die matcht.
Ja. Ja?
Also wie gesagt, die Regeln sind syntaxgerichtet, nicht? Also wenn ich einen Übergang für was beweisen will, dann habe ich meistens nur eine, gut, im Fall von Parallelität eben zufällig mal, naja gut, nein, also bei Summe auch ganz viele, okay, so viele wie Summanden, okay, bei Kommunikation habe ich drei und ansonsten immer nur eine Regel, die passt. Ne? Ja, wie sieht das also aus, wenn ich jetzt versuche, hier per Con zu zeigen, dass K irgendeinen Übergang macht?
Das scheitert eigentlich an der Prämisse.
Ja, wie sieht das denn genau aus, wenn ich das jetzt rückwärts entwickle? Einmal anschreiben vielleicht, was kriege ich da? Ich muss ja nur die Regeln matchen und dann...
Okay. Die Frage ist... Scheitert das irgendwo sogar schon hier?
Nee, was ist def von K?
K.
Ja.
gut.
Okay, das heißt aber, wir hätten sowas wie, wir wollen irgendwie sowas zu irgendeinem P. Mhm. Und hätten dann, naja, die Definition von K wäre dieses P, also könnten wir hier auch hinschreiben wie bei K, oder?
Ja.
Und das müsste dann irgendein Übergang Alpha nach, also was wäre das P' nach P' machen, aber wir haben kein Alpha.
Weißt du, also wir können halt sagen, wir können es beweisen, wenn wir es beweisen können.
Ja, eben. Das ist irgendwie nicht, also es wird auf sich selber wieder reduziert, nicht so. Ja, ist ja nicht weiter schlimm, nicht? Das mache ich dann infinitum. Ne? Nicht? Also das, was hier ins Spiel kommt, ist, dass ich eingangs einmal, das ist jetzt leider schon weggewischt, aber steht ja hoffentlich in den Notizen jetzt, ja, geschrieben habe, dass die Übergangsrelation durch diese Regeln induktiv definiert wird. So, was heißt induktiv? Induktiv heißt, im Gegensatz zu Q-induktiv, das gibt es nämlich auch, induktiv heißt, ich nehme die kleinste Familie von Übergangsrelationen, die abgeschlossen ist unter diesen Regeln. Ja, das ist, ne? Also das ist erstmal ein üblicher Begriff. Ja, also das, was ich, wenn ich jetzt hier einen Physiker und Mathematiker vor mir habe, kann ich also als gängiges Beispiel sagen, ja, der Abschluss einer Teilmenge eines topologischen Raums ist die kleinste, die ursprüngliche Menge enthaltende abgeschlossene Menge. Ja, das ist man ganz gewohnt, sowas zu sagen. Ja, und das ist also auch in dem Sinne eine induktiv definierte Menge. Und ich kann die auch in der Tat durch so einen induktiven Abschlussprozess definieren, jedenfalls in hinreichend harmlosen Räumen. Ja, ja, und auch, wenn ich es umformuliere, in weniger harmlosen Räumen, ich kann sagen, okay, jedes Mal, wenn ich eine konvergente Folge in meiner Menge drin habe, dann nehme ich jetzt den Limes dieser Folge dazu. Und das mache ich so lange, bis also unter dieser Regel meine Menge abgeschlossen ist. Das ist also eine induktive Definition, wenn wir so wollen, der abgeschlossenen Hülle. So, und genauso funktioniert das hier. Wir wählen also die kleinste, ja, es ist eben ein kleines bisschen kompliziert, wir nehmen nicht etwa für jedes Alpha die kleinste Relation Alpha so das, sondern das ist eben eine gegenseitig rekursive Definition, weil also an mehreren Stellen hier ja, das Alpha wechselt. Also zum Beispiel hier wechselt es, ja, wenn ich eine Umbenennung habe, ja, dann hängt also die Definition von Übergang für F-Alpha ab von der für Alpha. Hier habe ich natürlich das Alpha vergessen, nicht? Das muss immer da dran. Und auch hier bei der Kommunikation, nicht? Da hängt also hier der Übergang fürs Tau, der hängt an diesen paarweisen Übergängen Alpha und Alpha quer. So, also, nicht, nochmal. Nicht, diese Familie von Übergangsrelationen, also ist also die kleinste unter diesen Regeln abgeschlossene Familie von Relationen. Ja, wenn man sowas fröhlich vor sich hin sagt, die kleinste, muss man natürlich also sagen, bezüglich was, nicht? Bezüglich komponentenweiser Inklusion, also komponentenweiser Teilmengeneigenschaften, ne? So, nicht? Und ja, hier sehe ich also, dass da gar kein Übergang stattfindet. Woran sehe ich das? Nun, ich kann ja als diese Familie Alpha jetzt auf den, naja, sagen wir mal, ich erzeuge ja nichts, also ich nehme mal nur K, ja, also ich nehme einfach, Alpha ist die Familie von leeren Relationen. Ja? Also jede Transitionsrelation ist leer. Und dann stelle ich fest, dass diese Transitionsrelation abgeschlossen ist unter den Regeln. Dass sie das ist, steht da. Ja, also um. Ne, also diese Regel sagt praktisch, wenn irgendwas in der Abschlussrelation, in Übergangsrelation ist, dann muss es in der Übergangsrelation sein. Das ist trivialerweise der Fall, auch für die leere Übergangsrelation. So, ne? Das heißt also, die leere Übergangsrelation ist ein perfekter Kandidat. Sie ist abgeschlossen unter allen Regeln. Und dann ist sie offensichtlich die kleinste solche Relation. Ja? Kommt also nichts ins Spiel. Ne? Und wenn ich jetzt, also ich hätte das anders definieren können. Ne? Also es gibt, besteht allgemein wachsendes Interesse an koinduktiven Definitionen, nicht? Also auch gerade im Bereich der Prozessalgebra, wo man also an größten Mengen ja nicht mehr mit bestimmten Abschlusseigenschaften, sondern mit bestimmten Aufhaltungseigenschaften interessiert ist.
Das ist Koinduktion.
Ja, Koinduktion ist Rechnen mit größten Fixpunkten, wenn man so will. Ja, das hier ist Rechnen, also Induktion ist Rechnen mit kleinsten Fixpunkten. Nicht? Das ist hier also dieses abgeschlossen unter den Regeln, heißt praktisch, es ist ein Fixpunkt unter der Regelanwendung. Also wenn ich alles dazu nehme, was mir die Regeln ableiten, dann kriege ich eine neue Relation und ein Fixpunkt heißt, dass ich in Wirklichkeit keine neue Übergangsrelation kriege. Ja? Und ich sage hier, gut, das ist also ein kleinster Fixpunkt. Nicht? Genauso zum Beispiel die natürlichen Zahlen sind auch ein kleinster Fixpunkt. Das ist ihre übliche Definition. Die natürlichen Zahlen sind die kleinste Menge, die 0 enthält und unter der Nachfolgerrelation abgeschlossen ist. So, nicht? Und das ist genau das Induktionsprinzip für natürliche Zahlen. Ja, das Induktionsprinzip für natürliche Zahlen sagt, wenn ich eine Menge habe, die 0 enthält und unter Nachfolger abgeschlossen ist, dann sind das schon die natürlichen, oder dann enthält die schon die natürlichen Zahlen, weil die natürlichen Zahlen nämlich die kleinste, die solche Menge sind per Definition. Nicht? Also kleinste Fixpunkte geben Induktion. Dementsprechend größte Fixpunkte geben Koinduktion. Machen wir noch in diesem Kurs, weil also unter anderem Sicherheitseigenschaften von nebenläufigen Systemen, die werden über größte Fixpunkte definiert.
Ist das dann die größte Menge, die diese Regeln erfüllt?
Nee, das macht keinen Sinn mehr. Was man dann, es kommt ein bisschen drauf an. Also kommt immer drauf an, größter Fixpunkt wo, nicht? Also wenn ich jetzt den größten Fixpunkt, also im einfachsten Fall einfach eine Menge als größten Fixpunkt definiere, dann heißt das, gut, ich habe eine Konstruktion, die mir aus meiner Menge andere Dinge definiert und verlange, dass die ursprüngliche Menge enthalten ist in der so konstruierten Menge. Okay. Ja, hier habe ich andersrum, ich habe eine Menge gegeben von schon hergeleiteten Übergängen und habe eine Konstruktion, die liefert mir eine neue Menge, nämlich Anwendung der Regeln. Ja, das gibt mir neue Übergänge und ich verlange, dass das Neue enthalten ist in dem, was ich schon hatte.
Ah, okay.
So, nicht? Und bei größten Fixpunkten denkt man genau umgekehrt. Ja, man hat eine Konstruktion und verlangt, dass ich also da drin bleibe. Also typisch bei einer Sicherheitseigenschaft ist zum Beispiel, ein Punkt ist sicher, wenn er selbst, also ein Zustand ist sicher, wenn er selbst die Sicherheitseigenschaft nicht verletzt und alle seine Nachfolger auch nicht. Und das wieder rekursiv. Ja? Nicht? Und dann damit habe ich also praktisch, wenn man das korrekt aufschreibt, dann ist das so eine größte Fixpunkteigenschaft. Nicht? Man sieht, dass wenn ich da bei dem, was ich gerade sagte, wenn man da kleinste Fixpunkte nehmen würde, ja, dann nehme ich mal als kleinsten Fixpunkt die leere Menge, ja, würde ich sagen. Also kein Punkt ist sicher. Dann würde ich jetzt also sagen, ein Punkt ist sicher, wenn er selber irgendeine Zieleigenschaft erfüllt, die ist konstant gegeben, und alle seine Nachfolger erfüllen meine Sicherheitseigenschaft. Gut, wenn ich sage, nichts ist sicher, dann ist das auch konsistent. Ja, dann ist der Punkt selbst ist nicht sicher und seine Nachfolger aber alle auch nicht. Ja, das würde also perfekt hinhauen. Nicht? Wenn ich da den kleinsten Fixpunkt nehme, wäre nichts sicher. Ja? Nicht? Also man braucht auch größte Fixpunkte. So. Okay, das war also die Geschichte mit den kleinsten Fixpunkten. Jetzt kommt noch ein interessantes Beispiel. Ja, wie sieht das mit dem hier aus? Ja gut, ich muss irgendwie was definieren, also sagen wir z gleich 0, ja? Wir erinnern uns, 0 ist leere Summe.
Eine leere Summe ist, könnte man versuchen, die Summe-Regel anzuwenden.
Genau, das könnte man versuchen. Das ist auch die einzige Chance, die man hat, denn das ist die einzige Regel, die da matcht. Und was passiert, wenn man das versucht?
In unserem Fall gibt es keine Summenregel.
Richtig. Ja. Na, die Seitenbedingung ist unerfüllbar. Ne? Es gibt keine Regel. Okay.
Toll.
Toll. Na ja, gut, das ist ja auch das, was wir uns von Null irgendwie erwartet haben. Nicht? So. Wie sieht das denn damit aus? Also nennen wir das Ding mal, was weiß ich.
Gesundheit. Also eigentlich müsste man jetzt, wenn man einfach mal formal rangeht, wendet man jetzt mal die COM-Regel an.
Ja.
Okay. COM 2 würde wieder zu der Summenregel eigentlich führen.
Ja, also wir können jetzt als gegeben hinnehmen, dass also 0 keine Übergänge macht. Okay. Ja.
Das heißt, COM 3 genauso.
COM 3 genauso. Und er würde auch verlangen, dass der zweite Faktor einen Übergang macht. Ja, was bleibt?
Dann eigentlich nur COM 1.
Ja.
Das heißt, wir hätten irgendwelche Übergänge Alpha eventuell. Und dann würde das eben übergehen wieder zu P-parallel ausgeführt zu 0, wenn
genau.
Es denn irgendeinen Übergang für P gibt.
Nicht? Also, genau, nicht? Das ist also, nicht? Also, wir haben praktisch, sowas hier, nicht? Also, wir haben praktisch das, P parallel mit 0 sich im Wesentlichen eigentlich verhält wie P, naja, nur dass an alle Zustände immer noch dieses parallel mit 0 dran geschrieben ist. Nicht? Also mit anderen Worten, nicht? Das, was man hier sieht, ist so, also eigentlich ist 0 neutrales Element bezüglich Parallelkomposition. Ja? Nicht? Also es hat natürlich die Wirkung, dass also an alle Nachfolgezustände auch immer dieses parallel 0 rangeschrieben wird, aber modulo dieser gewissermaßen Umbenennung der Zustände passiert nichts. So. Was haben wir noch?
Hat das tatsächlich irgendwie, sagen wir mal, gibt es einen Nutzen dafür, dass man parallel 0 hinschreibt? Außer, dass es dasteht. Ich meine, das ist ja schön, dass man das syntaktisch so hinschreiben kann.
Ja, so eine Sachen haben immer, je nach ja, technisch wahrscheinlich dann Vorteile. Also zum Beispiel würde das jetzt nur mal so aus aller Menge gesagt, würde bewirken, dass man von jedem Prozess annehmen kann, dass er in einem parallel komponierten Kontext mit irgendwas anderem steht, zur Not mit 0.
Okay.
Ob man damit, also das, ja, also richtig tiefe Beobachtung ist es nicht, nicht? Also,
ja, also. Parallel 0 kann halt auftreten, wenn ein Prozess mit einem anderen
Prozess parallel geschaltet wird, der irgendwann terminiert, nicht? Genau, nicht? Also es ist,
ja. Aber bedeutet das eigentlich, dass, ich meine, 0, haben wir ja festgestellt, kann keine Übergänge machen. Bedeutet das allerdings, dass man annehmen kann, dass der einzige Prozess, der bei dieser Parallelkomposition je ausgeführt wird, P ist? Oder bedeutet das auch, dass es eigentlich, dass P nie ausgeführt werden muss? Weil man sich immer dafür entscheiden könnte, sozusagen 0 auszuführen.
Nee, kann man nicht, denn 0 macht ja nichts.
Ja, eben, okay. Das heißt, man kann das gar nicht auswählen in dieser
Form. Nee. Also, wenn ich da der Scheduler bin, ja, und immer denke, so, jetzt nehme ich mal die rechte Seite dran, dann kann ich das aber nicht. Das geht da nicht. Okay. Nee. Gut. So, was haben wir denn hier? Man soll immer vorher durchbrechen.
Ballistische
Kleider. Ja, ich habe das mal in der Evaluation als scherzhaftes Gemecker hinterher gelesen, dass ich immer die armen Kreidestücke durchbreche. Aber wenn man das nicht macht, dann zerbrechen die. Ja, erstens das und zweitens zerbrechen die sonst voll alleine. So, hier waren also das wohl für heute vermutlich letzte Beispiel. So, wer ist denn damit? Nicht, das ist also jetzt eine bösartige Art von Rekursion, wo also jetzt, also dieses mal eben rekursiver Aufruf nach einer Action, nach einem Action-Prefixing oder so und vielleicht noch mit ein bisschen Plus dazwischen, das sieht man irgendwie noch ein. Das hier ist irgendwie schräg, nicht? Das ist also irgendwie C, naja, wenn man das jetzt aufbläst, ja, also parallel komponiert mit ganz oft Down 0, allerdings immer mit diesen Ups dazwischen, nicht? Ja, also ja, leitet man doch mal her so ein bisschen, was da irgendwie rauskommt an Übergängen.
Also Action schon mal anwenden.
Was? Man hat den Action. Genau, jetzt hat man einen Action-Prefix, das heißt, man landet wo? Bei?
Das heißt, man geht von C nach irgendein C-Strich, was nur noch besteht aus dieser Parallelkomposition eigentlich, oder?
Genau, man kann ja die Parallelkomposition nehmen. Vielleicht einmal hinschreiben, dann haben wir das.
Wenn ich jetzt hier irgendwie Act anwende, würde da sowas rauskommen wie C macht einen Übergang unter ab nach C' und C' definiere ich mir jetzt halt einfach mal als das Down.
Gut.
Und dann müssen wir dafür im Prinzip einfach die weiteren Regeln anwenden.
Ja.
Naja, dann würde ich mal sagen, kann man kommen. 1 anwenden oder kommt 2?
Ja. Geht beides. Genau, das verzweigt also.
Das heißt, unter kommt 2 wäre das dann hier was, definieren wir uns das hier doch einfach nochmal als C'. Aber einfach also auch Sinn.
Ja. Nee, das macht nicht so viel Sinn.
Macht nicht so viel Sinn, weil das wird ja sofort.
Genau, das
verstehe ich. Heißt, sowas wie, also aus kommt 2 würde folgen so ein Übergang C'. Nach 0 unter Down.
Oder? Nee, nach 0? Nee, dann macht der rechte einen Übergang und was passiert mit dem linken?
Ah, der linke bleibt noch da, ne?
Ja, genau, ne?
Richtig, klar, okay. Das heißt, C' wird dann zu sowas wie C mit 0.
Genau. Okay. Was, wie wir eben gesehen haben, eigentlich im Wesentlichen dasselbe wie C ist. Nicht? Also
ja.
Können wir getrunken.
Ja. Könnte man da als ist gleich C irgendwie hinschreiben?
Nee, leider so ohne weiteres noch nicht. Ja, es gibt korrekte Arten, das zu machen, aber bleiben wir mal sauber im Moment. Das,
okay. Oder es könnte unter Com 1.
Ja.
Kann C' auch den Übergang machen nach. Naja, was ist das dann wieder? Das ist da eigentlich sowas wie C' parallel mit. Down, up, down, 0. Oder?
Genau, nicht? Denn C
unter,
macht den
Übergang. Ja, eigentlich, ja.
Unter ab. Ja, genau.
Unter ab, ja, genau.
Richtig. Ja. So, ne, also wir sehen, jedes Mal, wenn wir so einen Up-Übergang machen, dann kriegen wir einen Down 0 dazu. Mhm. Und gucken wir mal, was passiert, wenn wir von da aus wieder so einen Down-Übergang machen, jetzt, von dem wir gerade hingekommen sind.
Das wäre dann wieder von hier aus ein Com 2.
Ja.
Jetzt kann man aber halt auf zwei Arten das. Naja, jetzt gehen zwei
Möglichkeiten. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, ja.
Das heißt, hier kriegen wir dann sowas wie C' Down 0. Ja, Punkt 0, kann einen Übergang machen unter Down nach C' mit 0.
Genau.
Oder es kann einen Übergang machen unter Down nach C mit 0 mit Down 0.
Genau.
Und dann kann das wieder entweder jetzt ein Up- oder einen Down-Übergang machen.
Ja, genau. Ne? Erkennen wir das wieder?
Ja, das ist halt wieder so ein Counter. Also.
Ja.
Ja,
das ist im Wesentlichen der Zähler, außer dass dazwischendurch immer diese Parallel-Nulls auftauchen, nicht? Die wir, wie wir gesehen haben, eigentlich vergessen können. Ja? Insbesondere, wie groß wird das LTS? Unendlich, nicht? Das ist also ein unendliches LTS, was wir also da mit irgendwie, einer halben Zeile da generiert haben, ja? Ja, damit sind wir für heute auch durch. Das ist also der Grund, nicht, dass das war mir, also das hatte ich mir schon aufgeschrieben als Übung, dann hatte ich den Zettel designt, dann war mir das wieder entfallen. Ja, also nicht, also dagegen ist natürlich dieses exponentielle Phänomen, was wir da auf dem Zettel kriegen, gar nichts, nicht? Also ja. Nicht noch eine Erläuterung eben zum Schluss, nicht? Wir sehen jetzt also hier nochmal, wir sehen hier die Regeln, also die Transitionsrelation wird induktiv generiert durch die Regeln. Ist also die kleinste unter den Regeln abgeschlossene Relation. So, wenn ich jetzt was beweisen will über herleitbare Dinge, über herleitbare Übergänge, ja, dann kann ich also Induktion über diese Regeln verwenden. Ja, ich kann immer annehmen, dass das, was ich beweisen will, für die Prämissen der Regel schon richtig ist und zeige, dass es dann auch für die Konklusion gilt, wenn ich das für alle Regeln durchgezogen habe. Dann zeige ich, dass es also für alle herleitbaren Übergänge gilt. Ja. Zum Beispiel, nicht, kann ich zeigen, dass wenn also die also eine solche induktive Aussage wäre, wenn die linke Seite der Regel in BPA ist, dann gilt irgendwas, was ich mir ausgedacht habe. Ja. Jo. Okay, das wär's für heute. Wenn ihr Fragen zum Zettel, gerne jederzeit an mich, auch per E-Mail oder was auch immer. Ja, ich schreibe nochmal eine freundliche Ermunterungsmail.
Da waren es nur noch zwei.
Ja, nee, das glaube ich ja nicht.